Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schon länger kündigt die Bundesregierung grundlegende Reformen im Land an. Die Baustellen sind bekannt, Rente, Steuern oder auch Krankenversicherung. Was genau passieren soll, ist noch unklar. Jetzt kommt aber Bewegung in das Ganze. Vizekanzler Klingbeil hat konkrete Vorschläge präsentiert. Der Tenor, die Deutschen müssen sich auf Veränderungen einstellen und Gewohnheiten aufgeben. Zwischen Union und SPD dürfte die Reformdebatte jetzt richtig losgehen.
Nicht im Bundestag, sondern in der Bertelsmann-Stiftung in Berlin, erklärt der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil, mit welchen Maßnahmen aus seiner Sicht die schwierige innenpolitische und wirtschaftliche Lage Deutschlands angegangen werden sollte.
Wir sind gefordert, Gewohnheiten aufzugeben, Blockaden aufzulösen, und das fängt bei jedem von uns selbst an. 2026, und das sage ich deutlich, wird uns Mut abverlangen. Wir alle wissen, Deutschland braucht grundlegende Reformen.
Danach wird er konkret und schlägt eine Vielzahl von Maßnahmen vor, wie etwa die Rente stärker an die Beitragsjahre zu koppeln, eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft, die für mehr Wohnraum sorgen soll, und er will das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen abschaffen. Vor allem diese steuerliche Regelung für Verheiratete löse Fehlanreize aus. Für viele Frauen lohne sich deswegen eine Vollzeitstelle nicht.
Ich will, dass das Ehegattensplitting in seiner heutigen Form für zukünftige Ehen abgeschafft wird. Eine Reform könnte zur Besetzung von Zehntausenden Vollzeitstellen führen.
In der Koalition sind die Vorschläge noch nicht abgestimmt. Ob die CSU vor allem beim Ehegattensplitting mitgehen würde, wird sie heute noch offen lassen. Aber
was für uns klar ist, das will ich an der Stelle betonen, wir sind Partei der Familie, das hat für uns einen hohen Stellenwert. Aber wir sind jetzt in einer Phase, wo es, glaube ich, darum geht, einfach mal unterschiedliche Dinge auf den Tisch zu legen, sie dann zu bewerten. Und deswegen greife ich da jetzt nichts Einzelnes raus.
Einigkeit besteht in der Koalition, dass etwas passieren müsse. Auch Bundeskanzler Merz spricht davon, dass nicht nur die internationale Lage für Deutschlands Probleme verantwortlich sei.
Die meisten der Probleme, die wir heute haben in unserem Land, sind hausgemacht, sind von uns selbst mit herbeigeführt. Und deswegen liegt es auch und vor allem an uns, dafür zu sorgen, dass diese Probleme wieder kleiner werden und dass sie am besten bald verschwinden.
Es wird darauf ankommen, wie schnell die Bundesregierung ein gemeinsames Reformpaket in belastbare Gesetze formuliert bekommt.
Matthias Deiß, ein weiteres Thema ist die Diskussion über die Mehrwertsteuer. Wie ist da der Stand?
Nun, auch die Mehrwertsteuer liegt als Verhandlungsoption nun auf dem Tisch. Am Ende werden Entlastungen irgendwie gegenfinanziert werden müssen. Und Kanzler Merz hat heute auf Nachfrage Änderungen bei der Mehrwertsteuer jedenfalls nicht ausgeschlossen. Möglich sei aber auch eine Senkung für Teilbereiche wie zum Beispiel Lebensmittel. Das hatte die CSU mal vorgeschlagen. Vizekanzler Klingbeil will Entlastungen lieber über höhere Steuern für Spitzenverdiener gegenfinanzieren, die aber viele in der Union nicht wollen. Wir sind jetzt in einer Phase, in der alle Seiten Vorschläge machen, übrigens auch solche, die nur gemacht werden, um dann in den anstehenden Verhandlungen etwas zu haben, dass man sich öffentlichkeitswirksam auch wieder abverhandeln lassen kann.
Der SPD-Chef Klingbeil hat also heute einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Wie realistisch ist es denn, dass sich SPD und Union einigen?
Kanzler und Vizekanzler wissen und sagen auch beide, das Land braucht jetzt Reformen, und klingen da in einigen Formulierungen mittlerweile fast ähnlich, etwa wenn sie unisono sagen, wir werden mehr arbeiten müssen. Wenn man dann aber genauer hinschaut, meinen beide dann Unterschiedliches. Die SPD will vor allem mehr Menschen aus der Teilzeit in Vollzeit bringen. In der Union können sich einige dagegen auch eine leichte Erhöhung der Wochenarbeitszeit für Menschen in Vollzeit vorstellen. Da liegt also noch viel Kompromissarbeit vor den Koalitionären. Hinter den Kulissen wird seit Wochen gesprochen und die Uhr, die tickt. Denn bis zur Sommerpause will man durch sein, denn danach stehen dann wieder die nächsten Landtagswahlen an.
Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin. Auch bei einem anderen Thema muss die Bundesregierung handeln, beim Klimaschutz. In den kommenden Jahren müssen große Mengen an CO2 eingespart werden, um die gesteckten Ziele noch zu erreichen. Die Bundesregierung hat dafür heute ein neues Programm verabschiedet. Es sieht mehr Windräder und einen Ausbau der Fernwärme vor. Umweltminister Schneider erhofft sich einen neuen Schub für den Klimaschutz, auch durch bessere Bedingungen für E-Autos.
Sie sind klein und unscheinbar, verbaut im Boden. Sogenannte Ladebordsteine sollen die Elektromobilität in Düsseldorf voranbringen. Gerade dort, wo viele Menschen zur Miete wohnen.
Das nimmt deutlich weniger Platz weg. Und was wir jetzt halt nach fast einjährigem Betrieb halt realisiert haben, ist, dass sie sehr, sehr zuverlässig sind, kaum Störungen haben und auch sehr gut von unseren Kundinnen und Kunden angenommen werden.
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos, speziell bei Mehrfamilienhäusern, ist eine von rund 70 Maßnahmen im neuen Klimaschutzprogramm, das Kabinett nun verabschiedet hat.
Für all diese Maßnahmen stehen in den kommenden Jahren, also in den kommenden 4 Jahren, 8 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. 8 Milliarden Euro zusätzlich. Sie sehen damit, das Klimaschutzprogramm dieser Regierung hat höchste Priorität.
Bislang werden die gesetzlichen Klimaziele verfehlt. Im Gebäudesektor durchs Heizen und im Verkehr. 2 Dauerbaustellen. Anreize soll die neue Förderung für den Kauf von E-Autos bringen. Zentral für alle Vorhaben ist der Ausbau von 12 Gigawatt Windenergie, hauptsächlich im Süden des Landes. Mit dem neuen Klimaschutzprogramm will die Regierung die Klimaziele einhalten. Zweifel aus der Opposition.
Wir brauchen mehr Investitionen in die Deutsche Bahn und das Deutschlandticket, das muss günstiger werden. Das wäre echter Klimaschutz, aber da macht die Regierung das Gegenteil.
Erstens nutzlos, zweitens folgt uns niemand. Die EU und Deutschland als Vorreiter sind die einzigen, die diese Klimaschutzpolitik in dieser Art und Weise und mit dieser Stringenz noch durchführen.
Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase muss bis 2030 um jährlich 42 Millionen Tonnen sinken. In Düsseldorf wollen sie einen Beitrag dazu leisten. Ganz niedrigschwellig.
Ins Ausland zum Krieg im Nahen Osten. Offiziell bestätigt ist es noch nicht, doch offenbar hat US-Präsident Trump Iran einen Friedensplan übermittelt. Den lehnt Teheran laut iranischem Staatsfernsehen allerdings ab und stellt eigene Forderungen. Am Abend schickte das Weiße Haus neue Drohungen. Iran solle sich nicht verkalkulieren. Gleichzeitig gehen die gegenseitigen Angriffe Israels und Irans weiter. Wie die Menschen in Iran den Krieg erleben, darüber lässt das Regime wenig nach außen dringen. Uns ist nun trotzdem in Teheran ein kleiner Einblick gelungen.
Sophia und ihre Eltern sind in Teheran geblieben, trotz aller Angriffe. Ihr Vater ist körperlich stark angeschlagen. Eine Flucht aus der Stadt kommt für die Familie deshalb nicht in Frage. Es gab auch schon Angriffe bei uns in der Nähe. Die Fensterscheiben haben gewackelt, wir haben den Lärm gehört und die Lichter der Explosionen durchs Fenster gesehen. Auch heute Nacht gab es wieder Angriffe auf Teheran. Bilder des iranischen Roten Halbmonds sollen ein schwer beschädigtes Wohnhaus zeigen. Unabhängige Medien wie die ARD dürfen weiterhin nicht frei von vor Ort berichten. Auch in Isfahan verursacht ein Angriff auf ein Unternehmen aus dem Verteidigungssektor große Zerstörung in der Umgebung. Die Aufnahmen stammen von gestern und sind mittlerweile verifiziert. Der Alltag im Land ist stark eingeschränkt. Wie hier in Teheran gehen viele Menschen nur noch zum Einkaufen raus. Schulen sind seit Kriegsbeginn geschlossen. An vielen Ecken Checkpoints mit Milizen des Regimes, die wir nicht filmen dürfen. Sophia sucht Ablenkung in der Musik, eigentlich ihr Beruf. Doch auch ihr Leben stehe aktuell fast still. Es ist seltsam, ich fühle jeden Tag große Angst und Anspannung, aber gleichzeitig immer noch eine Art Hoffnung auf eine Veränderung zum Positiven. Noch könne sie die allerdings nicht sehen. Und jeder Tag, den der Krieg voranschreitet, werfe bei ihr mehr Fragen und Ängste auf.
Katharina Willinger, wir haben es gerade angesprochen. Es liegt also ein US-Vorschlag für einen Friedensplan auf dem Tisch. Die iranische Führung stellt eigene Forderungen. Wie sehen die aus?
Also vorneweg gesagt, wer im iranischen Regime da heute reagiert hat, das ist aktuell nicht so ganz klar. Aber heute Nachmittag berichtete der englischsprachige Kanal des iranischen Staatsfernsehens darüber, dass ein namentlich nicht genannter Regierungsvertreter bestätigt habe, dass der Trump-Plan eingegangen und sofort abgelehnt worden sei. Das Regime habe eigene Forderungen aufgestellt, einen 5-Punkte-Plan. Darin fordert man unter anderem einen Angriffsstopp auf den Iran, aber auch auf die Verbündeten in der Region. Man fordert Reparationszahlungen und man fordert die volle Souveränität über die Straße von Hormuz. Zusammen mit den Forderungen, die man bei den letzten Verhandlungen in Genf, wir erinnern uns, die waren ja gescheitert, aufgestellt hatte. Erst dann, wenn all das erfüllt ist, könne man sich mit den USA zusammensetzen. Wir wissen momentan nicht, ob das wirklich die offizielle Linie des Regimes ist. Weder Präsident noch der oberste Führer, der neue, oder das Außenministerium haben sich bisher dazu geäußert. Wenn es aber stimmt, dann würde ich sagen, dürfte es sehr schwierig sein, zusammenzukommen.
Katharina Willinger, danke schön nach Istanbul und damit direkt weiter zu Gudrun Engel in Washington. Ist denn damit zu rechnen, dass die US-Regierung auf solche Forderungen, die wir gerade gehört haben, eingeht?
Ja, auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich, denn ähnlich wie bei Katharina gibt es hier in den Vereinigten Staaten keinerlei Bestätigung darüber, dass es einen solchen Plan, egal mit wie vielen Punkten, überhaupt gibt und dass der in irgendeiner Form besprochen wird. Das Einzige, was die Sprecherin des Weißen Hauses vor wenigen Minuten bestätigt hat, ist eben, dass überhaupt Gespräche geführt würden, aber es ist nicht klar, zwischen wem. Gleichzeitig verlegen die Vereinigten Staaten aber wieder Truppen in die Region. Mehrere tausend Soldaten, Elite-Fallschirmjäger, Amphibienfahrzeuge. Es ist nicht klar, wo sie stationiert werden sollen und wann sie eintreffen. Aber auch das sagt uns die Sprecherin des Weißen Hauses. Donald Trump möchte dadurch den militärischen Druck erhöhen und sich eben alle Optionen offen halten, Gespräche oder eine Militäraktion. Und sie hat hinzugefügt, er blöffe nicht. Und Zitat, sollte der Iran nicht wie gewünscht reagieren, würde Donald Trump die Hölle entfesseln.
Gudrun Engel, vielen Dank nach Washington. Bei der Parlamentswahl in Dänemark sind die Sozialdemokraten erneut stärkste Kraft geworden. Allerdings ist es das schlechteste Wahlergebnis seit Jahrzehnten. Die Partei von Ministerpräsidentin Frederiksen erreichte 21,9% der Stimmen. Sie musste deutliche Verluste hinnehmen, ist aber erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die wird allerdings schwierig, denn weder das linke noch das rechte Lager hat eine Mehrheit. Deshalb kommt es nun auf die Mittepartei von Außenminister Rasmussen an. Seine Moderaten könnten nun den Ausschlag geben. Wer aktuell eine Psychotherapie machen will, weiß, wie lange die Suche nach einem Platz dauern kann. Denn psychische Belastungen nehmen immer mehr zu. Der Bedarf an professioneller Hilfe, der steigt. Jetzt sollen die Honorare für Psychotherapeutinnen und Therapeuten gekürzt werden. Ab 1. April um 4,5%. Für viele Praxen bedeutet das Kostendruck. Für viele Kassenpatienten wohl noch längere Wartezeiten.
Psychotherapeutin, ihr Traumjob. Finanziell werde der aber zunehmend unattraktiv. 10 Jahre ihres Lebens hat Nora Hoffmann in ihre Ausbildung investiert und musste dann noch einen halben Kassensitz kaufen, damit sie mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen darf.
In meinem Fall waren das 60.000 Euro. Die muss man ja erstmal abbezahlen.
Was ihr nun Sorgen macht? Die Krankenkassen wollen die Honorare für Psychotherapeuten ab dem kommenden Monat um 4,5% senken. Die Kassen verweisen auf vergangene Erhöhungen. Seit 2013 stiegen die durchschnittlichen Honorare für psychotherapeutische Leistungen um 52% an. Im Vergleich, bei den übrigen ärztlichen Fachgruppen waren es um die 33%. Psychotherapeuten entgegnen, dass sie im Durchschnitt weiterhin deutlich weniger verdienen als etwa Allgemeinmediziner mit eigener Praxis. Sie gehen auf die Straße, so wie hier in der vergangenen Woche in Düsseldorf. Die Honorarkürzungen sind umstritten.
Auf der einen Seite gesundheitsökonomisch, sag ich mal, nachvollziehbar, um Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite aus der Sicht der Versorgung schon auch irgendwie bedenklich, vor allem gerade pauschale Honorarkürzungen.
Für Privatpatienten bekommen Psychotherapeuten mehr Geld. Nora Hoffmann behandelt in ihrer Kölner Praxis bisher fast ausschließlich gesetzlich Versicherte. Das könnte sich aber nun ändern.
Wenn jetzt die nächsten Anfragen kämen von Privatpatienten, dann wäre ich natürlich jetzt nicht mehr so abgeneigt. Also ist mir ein bisschen unangenehm, das so zu sagen, aber es ist natürlich irgendwie auch die Wahrheit, weil Praxis muss ja irgendwie auch laufen.
Die Versorgungslage für gesetzlich Versicherte droht sich dadurch weiter zu verschlechtern.
Er gilt als Oscar der Naturfotografie, die Auszeichnung Wildlife Photographer of the Year. Heute wurde dafür der Publikumspreis vergeben. Mehr als 85.000 Menschen haben abgestimmt und dieses Bild zum Gewinner gekürt. The Flying Rodent, das fliegende Nagetier vom österreichischen Fotografen Josef Stefan. Gekürt wurde auch dieses Bild einer Eisbärenfamilie in Kanada und die Aufnahme dieser beiden jungen Bären in einem kanadischen Nationalpark. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 26. März.
Auf der Rückseite des Tiefs über Skandinavien gelangt weiter kalte Polarluft nach Deutschland. Heute Nacht ist es in den nordöstlichen Landesteilen meist trocken, sonst gibt es weiter Schauer. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil bis in die Niederungen. Morgen schneit es an den Alpen noch länger anhaltend. Im übrigen Land gibt es neben vielen Wolken mit Schnee, Regen und Graupelschauern auch Sonnenschein. In der Nacht 4 Grad an der Nordsee bis minus 3 Grad an den Alpen. Dort werden morgen 0, in der Pfalz 10 Grad erreicht. Am Freitag neben Wolken länger Sonnenschein, auch an den Alpen hört es auf zu schneien. Am Samstag von Nordwesten wieder viele Wolken mit Regen oder Schnee. Die erreichen am Sonntag den Südosten, während es sonst wieder freundlich wird.
Und in den Tagesthemen um 22.40 Uhr fragt Susanne Stichler Vizekanzler Klingbeil von der SPD, warum Reformen ausgerechnet jetzt gelingen sollen. Und wir blicken nach Spanien und berichten, wie dort gegen digitale Gewalt vorgegangen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.